Wir sind in Offenbarung 14. Offenbarung 14, was letztendlich als Gegenbild oder Gegenpol zur Offenbarung 13 zu sehen ist. Das abschließende Gericht Gottes wird angekündigt. Zuvor sehen wir das echte Lamm mit den 144.000. Und dann die drei Engel, die gesandt werden über die Erde. Ab Kapitel 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Wir sehen hier etwas, was, oder Johannes sieht etwas, was Jesus auch vorausgesagt hat in Matthäus 24. Matthäus 24 spricht Jesus auch vom Ende der Zeit, von der Vollendung des Zeitalters, wie ihn die Jünger fragen. Und er sagt in Vers 14 von Kapitel 24, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Diese Verse müssen richtig verstanden werden. Es gibt Ausleger oder Auslegungen im Verlaufe der Geschichte, die diesen Vers so gedeutet haben, dass sie gesagt haben, wir müssen als die Kinder Gottes, als die Jünger Jesu den Missionsbefehl so befolgen, dass tatsächlich alle Nationen erreicht werden, alle Ethnien, Ethnos steht da, das Wort Ethnos steht da, alle Völker, alle Volksstämme, alle Sprachen. Samuel, kannst du bitte nochmal den Effekt rausnehmen aus dem Mikro? Dankeschön. Erst dann kann das Ende kommen. Wir müssen als Gemeinde Jesu, als seine Jünger, etwas erreicht haben, bevor das Ende kommen kann. Wir sehen aber in Offenbarung, dass es nicht die Gemeinde Jesu ist, die das Evangelium über die ganze Erde allen Nationen verkündet am Ende, sondern dass es ein Engel Gottes ist. Dieser Vers in 24, Vers 14 bezieht sich genau auf diese Situation innerhalb der großen Trübsal. Das heißt natürlich nicht, dass wir deswegen den Missionsbefehl nicht ernst nehmen sollten und dementsprechend es tatsächlich auch ein wunderbares Ziel ist, alle Völker zu erreichen mit dem Evangelium. Nur wir sollten nicht ein falsches Denken bekommen, dass wir sozusagen, dass es abhängig von uns wäre, wann Gott das Ende kommen lässt. Also es ist dieser Engel. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir den Ernst der Lage verstehen, worum es eigentlich geht. Und wir werden in diesem Kapitel viel über das Gericht Gottes lesen, über den Zorn Gottes, über die Sünde. Und wie dieser Zorn Gottes über die Menschen kommt, die in ihrer Haltung Gott gegenüber trotz dieser Zeit der Bedrängnis hart geblieben sind, die sich eben dann doch der Verführung des Antichristen hingegeben haben, die letzten Rufe Gottes zur Umkehr, und dieses ist das letzte Evangelium, das letzte Mal, dass das Evangelium über die Erde läuft, die diesen Ruf nicht hören. Ja, es ist ein großer Ernst in dieser ganzen Sache drin. Und wenn wir an unsere Nachbarn denken um uns herum, die verloren sind, und wenn Jesus jetzt kommen würde und seine Gemeinde hinwegnehmen würde, dann würden sie hier bleiben. Und sie würden in diese Zeit der Bedrängnis hineinkommen, von der wir gelesen haben in den letzten Monaten. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, vielleicht unsere Familienangehörigen, die Menschen um uns herum. All diese kommen in diese schwere Zeit der Bedrängnis. Und ja, wir haben gelesen, viele werden noch errettet werden aus dieser Zeit. Aber es ist eine schwere Zeit, eine harte Zeit, sodass diejenigen, die sich bekehren, getötet werden. Sie müssen dem Tod ins Angesicht widerstehen. Es ist eine ernste Sache. Und ja, es hängt von uns ab. Gott hat uns gesandt, seine Arme, seine Hände zu sein, die wir den Menschen reichen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das Erste, was uns in dem Ganzen aber, wozu uns das Ganze ruft, ist: Komm nahe zu Jesus. Lass dich von seinem Licht erfüllen. Wir sollen uns nicht anstrengen, Licht zu sein und Licht zu produzieren. Nein, wir sollen einfach das Licht leuchten lassen, das Gott in uns angezündet hat. Und wenn deine Lampe nicht brennt und dein Gürtel nicht umgebunden ist, wie es heißt, dann leg den Gürtel an und lass dein Feuer von Jesus neu entfachen, von seinem Geist. Licht und Salz zu sein, das sind wir zuallererst dadurch, dass Jesus in unserem Leben lebt, dass er gegenwärtig ist in uns, dass er unser Leben dann auch umgestaltet und prägt, dass die Frucht des Geistes in uns gewachsen ist. Menschen sehen Christus in uns, ohne dass wir das irgendwie machen müssen. Aber wenn du in Christus bist, wenn du in ihm gewachsen bist, wenn du ihn liebst von ganzem Herzen, weißt du, was du dann tust? Dann redest du auch von ihm. Und du schämst dich nicht. Weil du überzeugt bist, das ist mein Retter, mein Heiland, mein Herr, mein Gott. Er ist so gut. Seine Wege sind so gut. Seine Liebe, seine Gnade ist so wunderbar in meinem Leben. Seine Leitung, seine Führung. Seine Ordnungen sind so wunderbar. Was soll ich denn von anderen Dingen erzählen? Ich glaube, dass es ganz natürlich ist, dass wir das tun. Es ist etwas sehr Ernstes um die Situation. Ja, wir müssen Christus weitergeben. Das ist unser Auftrag. Gott hat uns beauftragt, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Er hat uns auch beauftragt, das Evangelium weiterzugeben. Und dennoch ist es nicht so, manche Menschen mit einem schwachen Gewissen kommen, wenn ich diese Dinge sage, unter einen ganz heftigen Druck. Sie denken, wenn ich das nicht tue, oder derjenige, mein großer Opa, mein Opa, der ist gestorben. Ich hätte ihm doch noch das Evangelium sagen können. Ich habe es nicht gemacht. Ist er jetzt in der Hölle wegen mir? Ich sage euch, das ist der Ankläger, der das tut. Das ist der Satan, der uns dieses schlechte Gewissen macht. Ja, es kann sein, dass du oder ich, dass wir etwas schuldig geblieben sind anderen Menschen. Denen, die schon verstorben sind. Wir sind ihnen etwas schuldig geblieben, was wir nie gut machen konnten. Und deswegen müssen wir zu unserem Gott gehen und um Vergebung bitten für das, was wir unterlassen haben. Wir müssen umkehren und uns danach ausstrecken, dass Gott uns hilft, an den Lebenden das zu tun, was wir tun sollen. Dass wir es nicht verpassen, denn unsere Zeit ist so kurz. Meine Lebenszeit ist so kurz. Die Lebenszeit der Menschen um mich herum ist so kurz und begrenzt. Wir wissen nicht, wann das Ende für jeden Einzelnen da ist. Deswegen ist es wichtig, die Zeit auszukaufen, die Zeit zu nutzen. Aber wenn es um die Errettung eines Menschen geht, dann ist das Gottes Sache. Ich kann keinen Menschen erretten. Das hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan. Und ich kann auch keinen Menschen bekehren. Das kann nur der Heilige Geist tun. Und es kann nur die Person selber annehmen, ja dazu sagen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass im Gericht niemand sagen werden kann, Gott, das ist unfair, dass du mich richtest wegen meiner Sünde. Denn niemand hat es mir gesagt. Gott wird uns immer aufgrund dessen richten, was wir wissen. Und wir wissen genug. Gott sagt es in seinem Wort, macht es deutlich. Auch diejenigen, die nichts von Gott gehört haben, auch sie haben ein Wissen. Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Er lässt sich nicht unbezeugt. Und hier sehen wir auch, er sendet einen Engel über die ganze Erde, um noch einmal das Evangelium an alle Völker zu senden, auszusenden. Wendet euch zu Gott, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Betet nicht dieses blöde Tier an. Betet nicht den augenscheinlichen Glanz an, das, was vor Augen ist. Lasst euch nicht blenden von etwas, was scheinbare Herrlichkeit hat. Nein, betet den unsichtbaren Gott an, dessen Werke aber viel größer sind, viel herrlicher, viel wunderbarer, der alles geschaffen hat. Er ist würdig, angebetet zu werden. Und ein anderer, zweiter Engel folgte. Jetzt kommt der zweite Engel und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Dieser zweite Engel spricht von dem Fall des großen Babylon. Was ist damit gemeint? Wir werden da noch intensiver drauf eingehen in Kapitel 17 und 18. Davon wird uns von der großen Hure, von der Hure Babylon berichtet. Deswegen, da werden wir dann später drauf eingehen. Auf jeden Fall ist dieses Babylon eine Macht, die alle Nationen mit ihrem Wein getränkt hat, ihren Wein ausgeteilt hat, den Becher voll gemacht hat und allen ausgeteilt hat. Hier, nimm noch mal einen Schluck. Der Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht. Dieses Wort leidenschaftlich ist diese Gefühlsregung, eine sehr impulsive Art. Und die Unzucht, ja, sie hat vielleicht mit Unzucht in unserem Verständnis zu tun, mit sexueller Unmoral, aber es ist vor allen Dingen auch die ehebrecherische Art und Weise des Götzendienstes, die hier gemeint ist. Babylon tränkt die Nationen mit der leidenschaftlichen, mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht. Lass uns mal 1. Korinther 10 aufschlagen. 12. 1. Korinther 12. Lass uns mal sehen, womit Jesus uns tränkt. Ups.
Hallo.
Okay. Dann switchen wir mal kurz. Dankeschön. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns mit seinem Geist getränkt. Jesus sagt in Johannes 7, kommt her, wenn ihr Wasser haben wollt. Ihr kommt das lebendige Wasser, könnt ihr bekommen, umsonst. Er sprach von dem Geist, den er denen gegeben werden sollte, die an ihn glauben. Wir sind mit seinem Geist getränkt worden. Mit diesem Geist, der voller Sanftmut ist, Freundlichkeit, voller hingegebener Liebe zu Gott. Aber Vater ruft er in uns. Dieser Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Mit diesem Geist sind wir getränkt worden, nicht mit dem Wein der leidenschaftlichen Unzucht. Offenbarung 14 zurück. Wir sehen, wie die Hure, wie Babylon, das große Babylon, mit seinem Wein tränkt die Nationen. Aber wir sehen auch einen anderen Wein, ab Vers 9, bei dem dritten Engel. Ein anderer dritter Engel, ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Das ist hier ein alttestamentliches Bild, ein Wein des Zornes, ein bitterer Wein. Der bittere Kelch, der getrunken wird. Gott reicht all diesen Menschen, die ihm die Anbetung verweigert haben und dafür ihre Anbetung dem Tier und seinem Bild gegeben haben, reicht ihnen den Wein des Zornes. Bevor ich hier jetzt weitergehe, gehe ich nochmal zurück zu Vers 8. Da habe ich nämlich noch was vergessen. Vers 8 steht, gefallen ist das große Babylon. Ich finde es interessant, dass an diesem Zusammenhang das Wort gefallen steht. Das bedeutet im Griechischen eigentlich sich niederwerfen. Sich niederwerfen oder niedergeworfen sein in diesem Falle. Also es ist passiv, ne? Es ist gefallen. Aber es wird auch benutzt, wenn jemand niederfällt, zum Beispiel am Anfang der Offenbarung, als Johannes vor Jesu Füßen niederfällt. Es ist das Niederfallen vor dem mächtigen Gott. Und wir sehen hier, dass das sich erfüllt, was Jesaja schon vorausgesagt hat, was auch Paulus uns im Philipper 2 sagt. Wenn Jesus als der Herr erhöht ist, dann wird jedes Knie sich beugen von allem, was ist. Es wird sich jedes Knie vor Jesus beugen und ihn als Herrn bekennen. Also wir werden alle vor Gottes Thron niederfallen. Wir lesen es in Offenbarung 4. Da fallen die 24 Ältesten vor Gott nieder. Sie werfen sich selbst nieder, weil sie Gott erkannt haben als den mächtigen, herrlichen Gott, ihren Gott und Schöpfer, weil sie ihm die Ehre geben wollen. Und diese Anbetung ist für sie eine Herzensangelegenheit.
Sie freuen sich in aller Ehrfurcht, mit der sie sich niederwerfen vor Gott. Sie haben tiefe Freude durch den Heiligen Geist in der Anbetung Gottes. Babylon, das gefallen ist, das niederfallen muss, es tut es gezwungenermaßen. Es tut es, weil es nicht anders kann. Denn Gott ist groß und herrlich. Er ist größer als das große Babylon. Jetzt gehen wir eben zu diesem dritten Engel, der noch einmal ganz eindringlich alle warnt. Das eine ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die sagt, jetzt ist die Zeit, zu Gott umzukehren. Gleichzeitig ein Engel, der warnt. Tu nicht diesen letzten Schritt, der dich dahin führt, dass es kein Zurück mehr gibt. Tu nicht diesen letzten Schritt. Das ist das, was Gottes Herz ist. Er möchte nicht, dass einer verloren geht. Deswegen ruft er noch einmal. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird er auch trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. So wird er auch trinken, oder so wird auch er trinken, heißt, dieser Zorn, der gilt vor allen Dingen Babylon. Er gilt vor allen Dingen dem Satan. Er gilt vor allen Dingen dem Tier, dem Antichristen, dem falschen Propheten. Aber wer sich eins macht mit dem Satan in seiner Rebellion gegen Gott, auch er wird trinken diesen Kelch. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Zwei Dinge werden hier sozusagen angekündigt, die sich dann, die Johannes näher entfalten wird, die Jesus ihm noch deutlicher zeigen wird. Der Kelch des Zornes, das werden wir sehen in Kapitel 16, die sieben Zornesschalen, die ausgegossen werden. Und dann sehen wir den Feuersee, der hier angekündigt wird, wie wir ihn dann in Offenbarung, in Offenbarung 19, Vers 20 als erstes dann sehen werden, wo der Antichrist hineingeworfen wird. Der Feuersee, das, was wir gängigerweise auch als Hölle bezeichnen. Er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier werden einige Aussagen getroffen über den, die Hölle. Es spricht davon, dass es eine Qual ist. Es gibt manche Theorien, die sagen, ja, die Hölle ist einfach, ja, die Hölle, so gibt's gar nicht. Man löst sich einfach auf und ist dann nicht mehr. Hier steht, sie werden gequält. Es ist Qual. Es ist Schmerz. Dann steht hier, dass sie gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Manche sagen, die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Eine der wesentlichen Qualitäten Gottes ist abwesend, nämlich seine Liebe. Was sie erleben, ist die heilige Gerechtigkeit Jesu Christi und sein Zorn gegenüber die Sünde, gegenüber der Sünde. Das ist das, was sie erleben, was sie erfahren. Der Zorn gegenüber der Sünde. Und das nur, weil sie nie bereit waren, selbst zornig über ihre eigene Sünde zu sein. Dann steht hier etwas über die Hölle, den Feuersee, was auch erschreckend ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist nicht nur eine Phase. Es ist nicht nur eine Durchgangsstation. Es ist nicht das Fegefeuer. Das Feuer, von dem hier die Rede ist, ist tatsächlich das ewige Feuer. Wir haben am Sonntag über das Feuer gehört, was Jesus auf die Erde werfen will. Das Feuer, das zuerst und vor allen Dingen der Reinigung dient. Aber hier ist es ein Feuer, das ewig brennt und das quält, das Schmerz bereitet. Und es wird hier gesagt, dass es keine Pause gibt, kein Sabbat, keine Ruhe. Gott hat uns so reich beschenkt mit einem Ruhetag, mit der Möglichkeit auszuruhen, dass du dich abends hinlegen kannst und dann schlafen kannst. Die meisten können es von uns. Für jeden, der mal nachts wach gelegen hat und keine Ruhe gefunden hat, er hat so einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, keine Ruhe zu finden, keine Ruhe zu haben, keine Pause. Johannes schreibt weiter, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Er erinnert nochmal an das, was in Kapitel 13, Vers 10 stand, dass diejenigen, die in dieser Zeit leben, unter dieser großen Herausforderung, unter dieser großen Entscheidung stehen, was willst du tun? Willst du dem lebendigen Gott folgen oder willst du dich tatsächlich der Lüge des Satans ausliefern, der dir sagt, wir schaffen das, wir werden Gott bezwingen. Wir werden ihm unseren Willen aufdrücken. Wir werden ihm zeigen, wo es lang geht. Wir werden uns selbst verherrlichen. Wir werden stark und groß sein ohne ihn. Wir werden ewiges Leben haben ohne ihn. Für alle, die das nicht mitmachen, bedeutet das Gefangenschaft und Schwert und Tod. Und sie müssen ausharren in dem Ganzen, in dieser Bedrängnis. Werden sie ausharren müssen, die Heiligen dieser Zeit, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Was für eine herrliche Verheißung. Denjenigen, die glauben, dass sie ewige Herrlichkeit erlangen, dadurch, dass sie dem Tier folgen, sie werden keine Ruhe haben. Aber diejenigen, die in den Tod hineingehen, weil sie Gott treu bleiben wollen, sie werden Ruhe finden. Sie haben Ruhe. Sie dürfen ausruhen. Der Sabbat kommt, von dem uns der Hebräerbrief spricht. Er sagt, es gibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes. Dieser herrliche Ruhetag, den Gott geschaffen hat, am Anfang, der siebte Tag. Was war das für ein herrlicher Tag, als Gott den Menschen geschaffen hat? Als er all sein Werk vollendet hatte und einen heiligen Sabbat gehalten hat, mit dem Menschen zusammen. Und dieser Tag soll ewig andauern. Diese Verheißung gilt ganz besonderen Menschen, nämlich diesen Menschen, die dort in dieser Zeit in den Tod gehen werden. Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das, woran sie festgehalten haben, wie sie sich Gottes Herrschaft unterworfen haben. Es geht nicht verloren. All das, was du im Gehorsam, im Glauben, im Vertrauen auf Gott getan hast, all das, was du in Liebe zu Gott getan hast, es geht nicht verloren. Auch wenn du denkst, das, was ich tue, das ist doch umsonst, das ist irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist doch, nein, die Werke folgen nach. Jesus spricht von Schätzen im Himmel. Diese Schätze, die können wir gar nicht ermessen. Es ist auch nicht das, worauf wir hinzielen sozusagen. Wir wollen jetzt groß reich werden und groß rauskommen. Nein, die Werke, die wir aus Liebe zu Gott getan haben, nicht aus Liebe zu uns selbst, um uns einen Reichtum irgendwie zu erwirtschaften, sondern aus Liebe zu Gott. Sie folgen nach. Sie gehen nicht verloren. Insbesondere ist es auf diese Menschen gesprochen, die in Zukunft dieses lesen werden und hören werden. Wisst ihr, ich glaube, dass dieses Wort hier, das sind Prophezeiungen für eine Zeit, die noch kommt. Vielleicht werden es einige von uns erleben. Ich hoffe, keiner von uns. Aber es werden einige aus unserer Zeit erleben, aus unserem Umfeld heraus. Und dann ist es gut, wenn sie diese Worte hören, wenn sie diese Verheißungen hören. So hat Petrus das auch gesagt, 1. Petrus 1. Er blickt zurück auf die alten Propheten, die schon lange gestorben sind. 1. Petrus 1, Vers 10. Im Hinblick auf die Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten, voraussagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Petrus sagt hier, die Propheten, sie hatten eine Ahnung, sie hatten einen Eindruck davon, was Gott tun würde durch Christus, wie er Jesus senden würde und wie er sterben würde für die Menschen und ihre Sünde auf sich nehmen, wie er auferstehen würde. Sie haben das vorausgesehen. Wir denken an Jesaja, wir denken an David. Sie haben das vorausgesehen und haben gedacht, wann wird das sein? Werden wir das noch miterleben? Und dann wurde ihnen klar, nein, es wird einer Generation widerfahren, die noch kommen wird. Sie haben erkannt, dass sie in ihrer Prophezeiung nicht sich selbst, sondern uns dienten, sagt Petrus. Und so auch hier die Prophezeiung von Johannes. Manchmal denken wir, was hat das mit mir zu tun? Wir denken immer nur an uns. Wir denken, was hat das mit mir zu tun? Ja, es hat vielleicht nichts mit dir zu tun oder mit mir zu tun, sondern mit jemandem, der noch kommt. Aber es ist wichtig, dass diese Menschen diese Botschaft hören. Wisst ihr, Geschwister, es gibt eine große Bewegung innerhalb der Christenheit, ein großer Kampf in der Christenheit. Schon von Anfang an gab es diesen Kampf. Wie ist es mit diesen Schriften? Was ist denn wirklich Gottes Wort? Und dann wird diskutiert und dann wird hin und her gewogen und dann wird manches auch zur Seite gelegt und gesagt, das gehört nicht wirklich dazu. Ja. Schon im 2. Jahrhundert war es so, ein gewisser Markion. Er meinte, ja, er hatte besondere Offenbarungen, besondere Lehren und er hat gesagt, ja, wir können nicht alles gebrauchen, das ist der jüdische Gott, den brauchen wir nicht. Wir nehmen uns das, was bei Paulus gut ist, das nehmen wir uns raus und aus der Apostelgeschichte. Wir brauchen den anderen ganzen Quatsch nicht. Und so hat er ein eigenes neues Testament zusammengestellt. Ja, da gab es die Offenbarung nicht drin. Da gab es auch vieles andere nicht drin. Was aber gut und wichtig ist, Worte Gottes, die wichtig und notwendig sind. Und so ist es bis heute hin. Auch heute diskutieren viele Leute in den Kirchen, ja, wir können doch nicht alles so genau nehmen. Ja, die Evangelien, das ist wichtig, was Jesus gesagt hat. Aber Paulus, na bitte mal, Paulus, der sagt ja auch oft, das ist meine Meinung. Lass uns mal über Paulus hinweggehen. Offenbarung, das verstehen wir sowieso nicht. Lassen wir mal außen vor. So wird das Wort Gottes zur Seite gepackt und es ist nicht mehr bekannt unter den Christen noch nicht mal. Wie soll es dann bekannt werden unter den Nichtchristen? Deswegen, dieses Wort ist wichtig, nicht nur für uns, sondern für die, die es noch nicht haben, die vielleicht sogar erst noch kommen werden. Wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Wir lesen weiter in Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte! Denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Das sind knapp 300 Kilometer. Zwei Bilder werden uns vor Augen geführt. Die Ernte, die Weizenernte, Kornernte und die Weinernte. Und es ist sozusagen ein Doppelbild. Und wir finden dieses Doppelbild schon im Propheten Joel, Kapitel 4. Der ist irgendwo in den kleinen Propheten, ziemlich weit am Anfang, zwischen Hosea und Amos. Kapitel 4, und ich lese mal ab Vers 9. Ruft dies unter den Nationen aus. Heiligt einen Krieg, erweckt die Helden, herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermessern zu Lanzen. Der Schwache sage: Ich bin ein Held. Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher, und versammelt euch. Dahin, Herr, sende deine Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt, stampf, denn die Kelter ist voll, die Kelterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Das sind die Voraussagen für diesen letzten Kampf, wo die Nationen sich sammeln werden. Wir werden das sehen in Offenbarung 19. Das ist das, worum es hier geht in Offenbarung 14. Die Voraussage dieser Endschlacht, Entscheidungsschlacht im Tal der Entscheidung. Man spricht von Armageddon. Manche oder viele Ausleger sagen, dieses Wort könnte bedeuten das Tal von Megiddo. Das ist im Norden Israels. Das war das typische Schlachtfeld für viele war Kriegsschauplatz von vielen Kriegen. Und hier werden die Nationen zusammengerufen. Ja, jetzt kommt alle zusammen. Und es ist die Zeit nicht, wo Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden, sondern andersrum. Pflugscharen werden zu Schwertern geschmiedet, Winzermesser zu Lanzen. Gott hat es vorausgesagt in Jesaja 2, dass es andersrum sein wird. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Sie werden ihre Lanzen zu Winzermessern umschmieden. Wann wird das sein? In der Zeit danach, im tausendjährigen Reich. Zuerst aber kommt ein großer Aufruhr, eine große gemeinsame Anstrengung, wie beim Turmbau zu Babel. Alle Nationen, sie fügen sich zusammen, sie tun sich zusammen unter der Anführerschaft des Antichristen. Wollen sie, ja, was wollen sie eigentlich? Sie wollen die Juden auslöschen. Sie sind auf dem Weg, das Volk Israel vollständig auszulöschen. Das, was versteckt worden ist von Gott. Und Gott sagt, ja, kommt mal. So wie er es beim Turmbau zu Babel sagt. Ist ja interessant. Er kommt von oben aus dem Himmel herab und schaut sich den Turm an, den sie schon so gebaut haben, wo sie gedacht haben, ja, damit werden wir bis an den Himmel. Wir werden Gott überragen. Er fährt herab und sieht, ist ja niedlich. Und verwirrt ihre Sprache und das ganze Werk endet. Hier ist nun das Ende gekommen, das Endgericht. Ihre Bosheit ist groß. Der Tag des Herrn ist da. Der Tag des Gerichts Gottes. Zurück in Offenbarung. Dort wird uns als erstes einer gezeigt, der einem Menschensohn gleicht. Und das erinnert uns natürlich an Daniel 7. Derjenige, der Menschensohn, der kommt auf der Wolke. So hat es Jesus auch gesagt. Matthäus 24, Vers 30 kann man das zum Beispiel nachlesen. Der Sohn des Menschen wird kommen mit den Wolken. Offenbarung 1, Vers 7 haben wir das auch gesehen. Er kommt mit den Wolken. Alle werden ihn sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11 haben die Engel zu den Jüngern gesagt, als Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgefahren ist und in Wolken aufgenommen wurde, wird ihnen gesagt, ihr werdet Jesus, oder so wird er zurückkommen. Er wird auf den Wolken kommen, für alle sichtbar. Und er hat einen goldenen Siegeskranz oder eine Siegeskrone, kann man auch sagen. Wie hat er diese Siegeskrone erlangt? Dadurch, dass er die Dornenkrone getragen hat. Für dich und für mich. Und derjenige, der für uns gekommen ist, alleine, um uns alleine zu retten, er ist auch derjenige, der alleine kommt, um zu richten. Ihm ist das Gericht übergeben. Johannes 5, Vers 22 sagt Jesus, dass dem Sohn vom Vater das ganze Gericht übergeben wurde. Erst würdig, das Gericht zu vollstrecken über die Sünde dieser Erde. Mit diesem ersten Bild der Ernte könnte man eigentlich auch etwas Positives verbinden. Wir kennen ja auch das Bild von der Ernte. Die Ernte ist reif. Viele Menschen, die auf dieser Erde leben und für Gott geerntet werden sollen, für sein Reich. Und ja, Jesus sagt, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Betet, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist die Ernte, die jetzt steht. Die gute Ernte. Aber hier an dieser Stelle, und es ist eigentlich klar an einer Stelle, und zwar in Vers 16 steht, die Ernte der Erde ist überreif geworden. Dort steht eigentlich das Wort trocken, vertrocknet. Überreif heißt schon längst überfällig. Es ist kein positives Wort, es ist eher ein negatives Wort. Im zweiten Bild von der Weinernte ist es noch deutlicher, denn die Trauben werden in die große Kälte des Grimmes Gottes geworfen, um dort zertreten zu werden. Das Wort Grimm ist auch interessant an dieser Stelle. Es ist ein anderes Wort, als was normalerweise für den Zorn Gottes benutzt wird. Der Zorn Gottes gilt der Sünde des Menschen, die zerstörerisch ist, die sein Leben zerstört, die Beziehung zu Gott zerstört zuallererst, dann aber auch die Beziehung der Menschen untereinander, die zerstörerisch ist in dem Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zu der ganzen Schöpfung. Die Sünde ist zerstörerisch. Sie bringt den Tod. Und deswegen gilt der Sünde der Zorn Gottes. Aber der Zorn, von dem die Rede ist, ist sozusagen Gottes Einstellung zur Sünde. Mit dem Wort Grimm ist aber etwas gemeint wie ein Zornausbruch. Wenn der Zorn ausbricht, wenn der Vulkan explodiert. Und das ist hier, geschieht hier. An diesem letzten Tag explodiert der Zorn Gottes. Denn Gottes Wesen, Gottes Charakter, kannst du lesen in, Moment, wo steht das? Wo habe ich das? Hier, 2. Mose 34, Vers 6. Gott offenbart sich Mose als Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Er wartet, er wartet, er ist geduldig, er hält es aus, zornig zu sein. Er ist mit Recht zornig und lässt es nicht raus. Er lässt es nicht raus. Er wartet noch. Er gibt noch Raum zur Umkehr. Er gibt noch Zeit zur Buße. Er wartet immer noch. Wir sind schon längst nicht mehr geduldig. Wir sind schon längst übergekocht. Wir sind nicht so langmütig und gnädig und barmherzig wie Gott. Wir sind schnell zum Zorn. Der eine unter uns vielleicht ein bisschen schneller, der andere ein bisschen weniger schnell. Aber so langsam zum Zorn wie Gott ist keiner von uns. Und doch gibt es auch diesen Punkt, wo der Zorn zum Grimm wird, wo der Zorn herauskommt, Gottes Zorn sichtbar wird, Gottes Zorn aktiv wird. Dieser Zorn, ich kehre nochmal zurück und damit leiten wir über oder enden wir jetzt hier. Dieser Zorn Gottes, er ist im Kelch seines Zornes. Und dieser Kelch des Zornes Gottes, davon sagt Jesus, ich muss diesen Kelch trinken. Ich muss diesen Kelch trinken. Soll ich denn, wo ich in diese Situation gekommen bin, in diese Stunde gekommen bin, wo ich den Kelch trinke, soll ich da den Kelch meines Vaters nicht trinken? Im Garten Gethsemane schreit Jesus zum Vater, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Lass doch diesen Kelch an uns vorübergehen, Gott. Beim zweiten Mal betet er, wie Matthäus es sagt, genauer, Vater, wenn es denn nicht möglich ist, es sei denn, dass ich deinen Kelch trinke, dann geschehe dein Wille. Jesus kommt in diesem Gebet, in diesem intensiven Gebet, wo er ringt, wo er kämpft, zu der klaren Erkenntnis, klaren Sichtweise. Er bekommt wieder Licht und erkennt, es geht nicht anders. Der Zorn Gottes über die Sünde, er kann nicht anders beseitigt werden, als wenn ich den Kelch trinke, den Kelch des Zornes Gottes. Und so trinkt er den Kelch. Er geht ans Kreuz und er nimmt den Zorn Gottes über unsere Sünde auf sich, dass wir das nicht erleben, dass wir nicht in diesen Zorn Gottes hineingeraten, sondern dass wir gerettet sind von dem Zorn. Das steht in 1. Thessalonicher. Und da steht in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, und ich nehme nur den allerletzten Teil des Verses. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Er ist unser Retter, weil er den Kelch des Zornes Gottes getrunken hat. Bis zum Ende. Und er reicht uns jetzt seinen Kelch, den Kelch seines Bundes, den Kelch seines Blutes, mit dem er uns gerettet hat von dem Zorn. Jesus, wir danken dir für dieses Opfer, was du gebracht hast, mit dem du uns vor dem gerechten Gericht gerettet hast. Unverdient, gnädig und barmherzig. Du hast den Zorn Gottes geschmeckt. Das Gericht ist auf dich gekommen. Du hast am Kreuz die ganze Finsternis, das ganze Elend, das ganze Leiden auf dich genommen. Als fehlerloses Opfer für unsere Schuld. Wir danken dir dafür. Wir danken dir. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist in uns eine tiefe Dankbarkeit über diese Rettung schenkst, Herr. Herr, wir bitten um Vergebung, wo wir deine Rettung so gering achten, wo wir so sehr im Hier und Jetzt leben, dass wir nur an unsere Dinge denken, was wir essen sollen, was wir anziehen sollen. Die alltäglichen Sorgen, die alltäglichen Begierden. Herr, vergib du uns, dass wir so wenig inne sind, dass unsere Sünde uns in die ewige Verdammnis gebracht hätte, wärst du nicht gekommen und hättest dein Leben für uns gegeben, hättest dein Blut für uns vergossen, hättest dir von uns die Dornenkrone aufsetzen lassen, hättest den Kelch des Zornes Gottes bis zu Ende getrunken. Herr, wir lieben dich und wir loben und preisen dich und danken dir, dass du uns einlädst zu deinem Mahl jetzt und sagst, komm her, iss und trink, dies ist mein Leib, der für dich gebrochen wurde. Dies ist mein Blut des neuen Bundes, den ich mit dir schließe. Das Blut, was zur Vergebung deiner Sünden vergossen wurde.